Verehrte Frau Oberin, liebe Schwestern, liebe Brüder. Das war großartig, dass wir uns gegenseitig gegrüßt haben mit diesem Lied aus Ostafrika, Er ist erstanden. Ich kann nur ein Wort auf Swahili, das heißt Amefufuka, das heißt, er ist erstanden. So heißt das Lied auf Swahili. Wunderbar. Amefufuka. Wenn Sie das Wort können, kennen Sie schon das wichtigste Wort in Swahili. Er ist erstanden, er lebt. Oft sind die kleinen Wörtchen ungeheuer wichtig und wir sind heute alle in Gefahr, dass wir nicht nur zentrale Stellen der Bibel vergessen, gar nicht mehr in unser Bewusstsein haben, sondern auch entscheidende, kleine Wörtlein der Bibel übersehen. Und so möchte ich heute Ihnen keinen Vortrag halten, sondern ein bisschen helfen zum Lauschen auf dies eine Wort, das der Apostel Paulus benutzt hat, viel mehr. In Römer 8, Kapitel 34 heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, viel mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt, für uns eintritt. Warum denn überhaupt diese Steigerung? Viel mehr. Warum diese Wertung? Wir sind doch betroffen, wenn in Bayern irgendwelche Elternbeiräte sagen, in Klassenzimmer muss das Kreuz abgehängt werden. Das ist fast eine Lästerung unseres Herrn Jesus. Heilige Kreuz. Wenn mal verboten würde, dass wir in unseren christlichen Räumen das Zeichen Jesu aufstellen, aufhängen würden, würde man sagen, da verlieren wir das Entscheidende. Das macht einen Kirchenbau aus, dass über dem Altar dieses Jesuszeichen ist, das Kreuz, das ist international, ja interreligiös anerkannt, dass das Zeichen des Gekreuzigten der Hinweis auf Jesus ist, der Kürzel, ein Piktogramm. Ein klarer Hinweis auf Jesus. Soll denn etwas noch wichtiger sein, als das, dass Jesus für uns gestorben ist? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, viel mehr, der auferweckt ist. Eigentlich müsste das bei uns doch ein Herzaussetzer geben. Was erkühnt sich der Apostel Paulus, zu sagen, es gäbe etwas Wichtigeres, als dass Jesus für uns gestorben ist? Das ist schon mal bewusst geworden. Viel mehr, als dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Aber dem Paulus ist das nicht leicht von den Lippen gegangen. Denn dies viel mehr ist, wenn wir den Apostel Paulus ein klein wenig kennen, befremdlich auch für ihn. Für ihn war Gottes Kraft und Weisheit komprimiert im gekreuzigten Jesus. Als Prediger, als Missionar. In Galatien, wir durften auch eine ganze Gruppe von Eidlinger Schwestern war dabei, in Antiochien, Ikonien, Lystra, Derbe, in der Gegend sein, wo Paulus gepredigt hat. Und er hat im Galaterbrief geschrieben, oh, ich habe doch euch Jesus vor Augen gemalt, als wäre er mitten unter euch gekreuzigt. Etwas Wichtigeres hatte ich gar nicht zu bringen. Zeichen und Wunder sind lang nicht so wichtig, wie dass Gott seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat. Weil der Apostel Paulus gewusst hat, wenn ich den gekreuzigten Jesus bezeuge, dass da wird Gottes Kraft entbunden. Fast irrational, aber das sorgt Gott dafür, dass eine Brücke geschlagen wird. Deshalb wollte der Apostel Paulus, er bezeugt selber, gar nichts anderes wissen, als er nach Korinth kam, als Jesus und den als Gekreuzigten. Das war die zentrale Botschaft des Apostels Paulus, von der er keinen Augenblick abgehen wollte. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, der nicht mal versucht war, der kannte nicht Sünde, den hat Gott zur Sünde gemacht, die Sünde gestraft, auf dass wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber Apostel Paulus wusste, dass so ein Satz schwer verständlich ist, auch für uns, kluge Leute. Und deshalb hat er versucht, als Seelsorger und Verkündiger, in vielen Bildern und Vergleichen uns das anschaulich zu machen, was da geschehen ist, als Gott seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat. Römerbrief sagt Paulus, das, was Gott von dem Abraham nicht verlangt hat, dass er seinen Sohn als Opfer dahin geben musste. Letzten Augenblick hat Gott gesagt, stopp. Das hat Gott von sich selber verlangt. Er hat seinen Sohn dahin gegeben und nicht verschont. O große Lieb, o Lieb ohne alle Maßen. Gott hat das getan, was normalerweise zwischen Menschen unmöglich ist. Dass man sein Leben hingibt für Feinde, für Gottlose. Hat Gott getan, indem er Jesus für Gottlose sterben ließ. Gott hat diesen Jesus, ein anderes Bild von Paulus, zum Glauben hingehalten. Diesen Jesus in seinem Blut, so wie Mose einst die Schlange in der Wüste auf dem Pfahl hingehalten hat zum Ansehen. Dann werdet ihr gesund, wenn ihr auf ihn seht. Oder im Epheserbrief, großartig, eigentlich ist eine undurchdringliche Wand zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen. Da können wir nicht drübersteigen, nicht durchbrechen. Und Jesus hat eine Bresche gebrochen und hat seinen Leib zerschunden, damit wir Zugang haben zu Gott, dass die Feindschaft überwunden ist. Oder noch eindrücklicher, Kolosserbrief. Der Schuldbrief, der gegen uns ausgestellt war, vielleicht sprechen Sie nicht mehr vom Schuldbrief, gibt auch nicht viel Schuldbriefe in unserer reichen Nation, aber ich fahre jedes Mal, obwohl ich aufpassen will, wenn ich in Böblingen aus der Schnellstraße, aus der Autobahn rausfahre, in die Radarfalle hinein. Da blitzt jedes Mal als Begrüßung der Weg nach Eidlingen. Und dann ist bloß noch die Frage, wie viel bin ich drüber? Reicht's mit 30 Mark oder wird's mehr? Aber dass ich's bestreiten könnte, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin also 35, war aber ganz, das ist eindeutig, das ist ein Schuldbrief. Ich habe die Geschwindigkeit nicht eingehalten, die vorgeschrieben war. Und so sagt der Paulus, der Schuldbrief, die Anklageschrift, die gegen uns war, hat Gott zerrissen und ans Kreuz geheftet, abgeheftet, lauter Bilder, die der Apostel Paulus benutzt, um uns einigermaßen klar zu machen, was am Kreuz Jesu geschehen ist. Wie kommt denn der Paulus, dem der gekreuzigte Jesus so wichtig ist? Wie kommt er dazu? Da sagt Jesus, der gestorben ist, ja, viel mehr. Der auch auferweckt ist. Ich wollte Sie einfach zu der Frage mal führen, dass Sie dieses eine Wörtlein viel mehr ganz neu hören. Dahinter steckt eine ganz persönliche Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus. Denn er war ja als überzeugter Pharisäer froh, dass der Jesus endlich tot war. Dieser Zimmermannsgeselle aus Nazareth, aus dem heidnischen Galiläa. der doch schon lang nicht mehr verdient, dass die Sonne ihn bescheint. Dem mit der Lebensfaden schon lang abgeschnitten gehört. Kann doch nicht der Messias sein. Und der Paulus war froh, dass der Hohe Rat in Jerusalem sich nicht die Finger schmutzig gemacht hat. Die haben ja Jesus nicht beschuldigt, als Pilatus fragt, was hat er denn Übles getan, da haben sie überhaupt nichts Böses aufgezählt. Sie konnten ja auch nichts Böses aufzählen. Aber sie wollten ein Gottesurteil, ein Gottesgericht, eine Gottesentscheidung haben. Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, Sie kennen das aus der Leidensgeschichte, dann steigt er runter. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, wie du behauptest, dann lässt dich doch Gott vom Kreuz wieder heruntersteigen. Wir wollen dich nicht beschuldigen. Wir haben zwar Zweifel, ob du wirklich der Sohn Gottes bist, aber jetzt soll Gott entscheiden. Sind das schon mal klar geworden? Nichts anderes als ein Gottesurteil gewesen. Das hat es manchmal im Mittelalter auch schon gegeben, war meist furchtbare Geschichten, bei Jesus auch. Und der Paulus hat gesagt, ich entschieden, als den Leichnam Jesu vom Kreuz genommen haben, ist die Sache klar. Ist Betrüger. Gott hat ihm nicht heruntergeholfen. Die haben ihn irgendwo verscharrt, jetzt ist die Sache erledigt, Punktum. Tod ist tot, da helfen keine Pillen und jetzt sense und will ich nichts mehr hören von der Sekte der Christianer, der Nazarener, dass die sagen, er sei doch auferstanden. Das ist der größte Quatsch, das darf nicht sein, den will ich den Mund verbieten. Vorbei ist vorbei, die Akten sind geschlossen, ihr könnt doch das Gottesurteil nicht nochmal aufrollen. Die Sache ist erledigt, er ist gestorben, Gott sei Dank. Das war die Meinung des Paulus. Und dann ist speziell für ihn, diesen begabten, ehrlichen Menschen, der lebendige Jesus erschienen dort vor Damaskus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der Paulus hat später bezeugt, Heoraka. Ich selbst habe den Herrn gesehen. Da war es ungewöhnlich. Später, nach all den anderen Aposteln, habe ich den Herrn gesehen. Aber ich weiß, dass er lebt. Dann war ihm klar, dann ist ja das Gottesurteil gar nicht abgeschlossen gewesen, als den Leichnam vom Kreuz nahm. Dann hat Gott eingegriffen und hat ihn ums Grab geholt. Dann gibt es keinen wichtigeren als diesen Jesus. Dann hat Gott klar gemacht in der Auferstehung, ich kann auf alle großen Geister, auf die Musiker, auf die Künstler verzichten, aber auf den nicht. Und ihr sollt auch nicht auf den verzichten. Ist dem Paulus klar geworden mit seinem hohen Intelligenzquotienten, dass er mal durchgeschaut hat, stellvertretend für uns, was die Auferstehung bedeutet. Dann hat Gott ihn uns als lebendigen Helfer gegeben. Dann hat Gott uns diesen Jesus als einen gegeben, der unser Leben bestimmt. Da ist eben mehr geschehen bei diesem Jesus, als dass er gestorben ist. Christus, der gestorben ist. Nein. Vielmehr, den hat Gott aus dem Grab herausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen deutlich machen kann, dass da die persönliche Geschichte des Paulus dahinter stand. Dass er dieses viel mehr herausgestellt hat, viel mehr auferstanden. Aber es stand noch ein zweites dahinter. Wenn Sie den ersten Korintherbrief lesen, dann merken Sie, die Korinther waren fromme Leute. Aber auch bei frommen Leuten muss nicht alles stimmen. Auch fromme Leute kommen manchmal auf komische Gedanken und zimmern sich ihre eigene Theologie zurecht. Frömmigkeit sagt noch gar nichts. Es gibt auch fromme Buddhisten und fromme Hindus, nicht? Was war denn bei den Korinthern? 1. Korinther 15 steht, wie kommt es denn, dass einige von euch sagen, die Auferstehung ist nichts? Mensch, lass doch die Auferstehung weg, die ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Jesus der Bergprediger war und seitdem wissen wir, was wir tun sollen. Jesus hat uns das klar gemacht, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und wir sollen über niemanden richten. Das ist wichtig. Das ist noch klarer als die 10 Gebote. Wunderbar. Aber wir brauchen den auferstandenen Jesus nicht. Der Bergprediger, an dem haben wir genug ein Leben lang zu dauern. Und vielleicht, weil wir es ja nicht immer schaffen, auch die Anweisungen des Bergpredigers einzuhalten, ist ja gut, dass Jesus gestorben ist. So wie er selbst gesagt hat, als Erlösung für Sünder, mein Leib und Blut ist für euch gegeben, zur Vergebung der Sünde, das brauchen wir auch. Aber Auferstehung, die klugen Leute dieser Welt, Paulus redet 1. Korinther 1 und 2 von diesen Einwänden, die klugen Leute dieser Welt, die lächeln doch. Ist noch keiner wiedergekommen vom Tod. Und sterben müssen wir alle. Was sprecht ihr denn von einem Auferstandenen? Wir wollen doch die klugen Leute nicht ärgern. Die Biologielehrer und die anderen Naturwissenschaftler. Wir wollen uns doch manchen Ärger ersparen. Wir sagen, die Bergpredigt ist wichtig. Das sieht jeder ein. Ein bisschen anständig leben. Und wir wollen auch vor allem die Juden nicht ärgern. Wir wollen die Juden nicht provozieren, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, so schreibt der Paulus 1. Korinther 2. Und deshalb lasst doch das mit der Auferstehung weg, das ist die Randnotiz. In einer meiner Gemeinden durfte ich zusammenschaffen mit einer ganz begabten Erzieherin, ist glänzend fertig geworden mit den türkischen Kindern, sogar manchmal mit den deutschen Kindern und ganz gelegentlich mit den schwierigen Eltern. Ja, die Humor, konnte über alles lachen, war bereit, biblische Geschichten zu erzählen, Lieder, geistliche Lieder zu singen. Sie war sogar bereit, dass ich als Gemeindepfarrer sie gefragt habe, wie halten Sie es denn mit den Erzählungen, biblischen Erzählungen, kommen Sie durch? Sie hat es nicht als Glaubensexamen verstanden. So, sie merkte, ich würde pädagogisch helfen. Und als ich gefragt habe, wie machen Sie es denn vor den Osterferien mit der Passionsgeschichte und Ostergeschichten, erzählen Sie der Nachtferien, Oster? Ach, sagt sie, die Passionsgeschichte ist so grauenvoll, ich möchte die Kinderseelen damit nicht belasten. Ich erzähle immer in einem Schwung durch bis zum Happy End. Das Leiden Jesu soll schrecklicher sein. Das Leiden Jesu, das die Künstler quer durch die Jahrhunderte animiert hat zu den ergreifendsten Darstellungen. Und Millionen von Beschauern in den Museen bis heute ergreift. Das soll grauenvoller sein, die Seelen von Kindern verderbender als irgendein Fernsehkrimi. Welches Missverständnis. Und welches Missverständnis der Auferstehung. Jetzt haben wir beinahe gemeint, dem Herr Jesus wäre was passiert, aber es ist ja gerade noch mal gut ausgegangen. Nicht begriffen, dass da die Weltenwende ist, dass in das Territorium des Todes, in dem wir alle sind, die Invasion des Befreiers geschehen ist, der den Tod aufheben wird ewiglich. Nicht begriffen, dass da die Stunde ist, da Jesus ganz groß herausgestellt wurde vom Vater. Also selbst bei überaus liebenswerten religiösen Menschen kann sein, dass wir völlig missverstehen, was das Kreuz Jesu bedeutet und seine Auferstehung. Ich wollte Ihnen deutlich machen, was es bei den Korinthern für ein Missverständnis geben konnte. Ähnlich wie bei der Erzieherin. Naja, vielleicht ist das ein Nachklapp. Das gehört am Schluss als Happy End noch dazu. Der Humorist, der schwermütige Humorist, Wilhelm Busch, hat ja mal erschreckend gedichtet. 3 Tage, warum sagt man nicht 4 Tage oder was? 3 Tage ist ausgerichtet am biblischen Evangelium vom Auferstanden. 3 Tage war der Frosch recht krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. So kann man das Wunder der Auferstehung lächerlich machen, herabziehen in den Schmutz. Und da hinein sagt der Apostel Paulus, dem wichtig geworden ist, wer der Auferstandene ist, viel mehr, der auch auferstanden ist. Dann darf ich Ihnen noch ein paar Sachen dazu sagen, die mir wichtig geworden ist, wie dieses viel mehr zu verstehen ist. Aber jetzt dürfen wir zuerst noch mal ein Musikstück hören, ein Largo vom angefangenen Vivaldi. Jawohl. Wie ist dies viel mehr zu verstehen? Wir können jetzt lang ausholen, 1. Korintherbrief, wo der Paulus sagt, der Bergprediger genügt nicht, wenn Jesus im Grab geblieben ist. So reiner Nonsens, wenn ihr die Gebote dieses Bergpredigers befolgt, das ist Betrüger, das ist Scharlatan, wenn er im Grab geblieben ist. Dann hat alles missionieren, predigen keinen Wert, dann seid ihr doch in euren Sünden. Dann hat das, was Jesus gesagt hat, für euch gestorben zur Erlösung für viele, stimmt nicht. Von Gott nicht bestätigt. Er dekliniert das im 1. Korintherbrief durch, was die Auferstehung wirklich bedeutet, dass er auferstanden ist. Paulus hätte auch zurückgreifen können auf das, was der Petrus schon bei der ersten Pfingstpredigt gesagt hat. Als Jesus auferweckt wurde, hat Gott ihn bestätigt wie sonst keinen. Wieder nicht mal der große König David bestätigt wurde.
Er ist gestorben, sein Grab ist hier bei uns, sagt der Petrus in Jerusalem. Dabei war der David von Gott bestätigt, wie man überhaupt das bestätigt werden kann. Gott hatte ihm geholfen gegen den mächtigen Goliath. Gott hat ihm geholfen gegen die Nachstellung des Sauls. Gott hat ihn das Reich Juda und Israel bekommen lassen als König. Gott hat ihm geholfen, dass er Jerusalem zur Hauptstadt machen konnte, dass er in Jerusalem den Tempelbau vorbereiten konnte. Gott hat ihm geholfen gegen alle seine Feinde. Aufgezählt ist: Moab ist mein Waschbecken, Edom ist das Land, das ich meine Hand ausstrecke. Gott hat ihn gesegnet mit langem Alter, mit einem langen Leben. Lauter Bestätigungen. Ich bin dein Gott. Aber dann sagt der Petrus in der Pfingstpredigt: Unserem Herr Jesus ist eine Bestätigung widerfahren, die noch nicht mal im David widerfahren ist. Sein Grab ist hier bei uns, ist verwest. Aber Jesus ist auferweckt. Viel mehr, noch viel mehr als der David. Staat Israel ist bis heute der Davidstern als Erkennungszeichen für das Land Israel. Unser Herr Jesus hat mehr noch als David, ist auferweckt. Das alles hätte der Paulus auch sagen können. Aber er greift es viel seelsorgerlicher an. Weil es uns nicht um große Theologie geht, sondern das, was uns persönlich betrifft, ist wichtig. Wer will verdammen? Das ist unsere Situation, die wir zu Jesus gehören wollen. Dass Augen kritisch auf uns sehen, schon in der eigenen Familie. Dass, ob ausgesprochen oder unausgesprochen gesagt wird, die tun so fromm. Aber wir wissen, wie es um sie steht. Sind doch gar keine richtigen Christen. Die machen doch Jesus Schande. Und wie die am Geld hängen, wie sie streiten, wie sie nicht vergeben können. Kennen Sie solches Verdammen? Dass uns bestritten wird, dass unser Glaube an Jesus Christus echt ist. Ihr gehört ja gar nicht dazu. Und dann sagt der Paulus: Christus ist für uns gestorben, für unsere Sünden, aber es gibt noch einen viel größeren Trost. Gott hat ihn auferweckt und jetzt ist er vor dem Vater und tritt für uns ein. Für wen denn? Für die, die bloß ein makelloses Leben haben? Was ist der Zentralsatz des Evangeliums? Paulus hat es wiederholt, was Jesus dort im Haus des Zachäus gesagt hat: Ich bin gekommen zu suchen, selig zu machen, was verloren ist. Paulus sagt, das ist gewiss wahr, hundertprozentig, teuer wäre das Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, sich mit Sündern abzugeben. Und sein Geschäft vor dem Vater, dass Gott ihn erhöht hat zu seiner Rechten, ist, dass er eintritt für Leute, denen andere bestreiten, dass sie wirklich zu Jesus gehören. Vater, die können sagen, was sie wollen, die Menschen. Ich will es gar nicht bestreiten, das stimmt. Eigentlich ist meine Ehre beschmutzt. Eigentlich machen sie es der Christenheit und dem Christentum schwer, mit all dem, mit ihrem ganzen Leben. Aber Vater, für die bin ich doch als Heiland, als Erlöser da. Für die trete ich ein. Welch ein Aufatmen. Sie haben ja das schöne Lied, das bei Ihnen entstanden ist. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Das Eidlinger Lied, das auch in unserem Kirchengesangbuch steht. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst. Ich würde mir ja gern die nächste Zeile abändern. Weil du zu meiner Rechten stehst. Weil du für mich zu seiner Rechten stehst. Das ist mein Trost. Nicht bloß, dass Jesus mir beisteht, sondern dass er für mich zur Rechten Gottes steht und für mich eintritt. Viel mehr, als dass er für die Sünden gestorben ist. Viel mehr. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Der gestorben ist, das ist imperfekt formuliert, Vergangenheitsform. Aber er ist vor dem Vater und tritt für mich ein, des Präsens. Verstehen Sie, warum das viel mehr ist? Zu erzählen, was Napoleon gemacht hat, Bismarck, mag ganz interessant sein, aber es ist vergangen. Wie meine Nachbarn heute mir das Leben schwer machen, auf dem gleichen, wir machen es nicht schwer, aber so, verstehen Sie, was heute passiert, das brennt mir auf den Nägeln. Und sagt Paulus, viel mehr, was heute geschieht. Er ist vor dem Vater, Gott hat ihn auferweckt, er ist vor dem Vater und tritt für mich ein. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist vor dem Vater und vertritt uns, tritt für uns ein, legt sein Wort für uns ein. Paulus konnte viel davon reden, als die Zeit erfüllt war, so heißt es im Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Und wir wissen es von der Weihnachtsgeschichte, wie die Engel jubiliert haben. Euch ist der Heiland geboren. Wir sollen Heiland haben. Auf dem Galgenhügel von Jerusalem war es ein einsamer römischer Hauptmann, der gestaunt hat, wahrlich, das ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen, war mal. Aber was muss das für ein Jubel gewesen sein, als der Sohn heimkehrte zum Vater? Mit all den Sorgen um uns Menschen, mit all dem Wissen um unsere Versuchlichkeit. Wenn der Herr Jesus schon sagt, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt und heimkehrt zum Vater. Was muss das für ein Jubel gewesen sein, als der Sohn heimkehrte zum Vater? Viel mehr, der auch auferweckt ist. Noch viel mehr, als dieser Hauptmann gestaunt hat. Es ist ein frommer Sohn gewesen. Jetzt viel mehr. Jetzt ist der Sohn, der für die Menschen eintritt, vor dem Vater. Was Jesus als der Sterbende festgelegt hat, mein Leib und mein Blut für euch, ich mit meiner Person ganz und gar für euch, das gilt viel mehr auch vom lebendigen Jesus. Dass er uns todverfallene Menschen nicht dem Tod überlassen will, sondern dass er uns zum Leben, zum ewigen Leben bringen will. So war er für uns gestorben, ist ja viel mehr, der auch des Todes Gewalt durchbrochen hat, der auferweckt ist, soll uns einmal hineinnehmen ins ewige Leben. Stehen Sie, warum der Paulus sagt, ich möchte, dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, wenn es Leid über euch kommt. Ihr gehört dem Herrn Jesus. Leben wir, so leben wir dem Herrn, Römer 14. Sterben wir, dann geht's ins Grab. Oder wie heißt es? Sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, gehören wir dem Herrn, denn dazu ist Christus, jetzt wie geht's bei Paulus weiter, gestorben und auch auferstanden, dass wir lebend und tot ihm gehören sollen. Die Biologen sagt uns, seit unserer Geburt sterben unsere immer eine gewisse Zahl von Zellen ab, die sich nicht wieder erholen. Ich merke es an meinem Kopf. Aber der Jesus sagt, und wenn alles abstirbt in deinem Kopf und in deinem Herzen, ich bin da, der Lebendige, viel mehr, der auch auferweckt ist. Römer 5. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da als Jesus unter unserer Sündenlast sterben musste, als die ganze Gehässigkeit Israels und Roms und der Heiden über Jesus hereingebrandet ist, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Da kommt auch wieder dies viel mehr, ist noch viel mächtiger. Merken Sie es, wenn Ihnen wieder etwas geschieht, wo Sie denken, das hätte doch nicht mehr passieren dürfen, ich habe mir es doch vorgenommen, ich habe den Heiland gebeten. Dort, wo die Sünde mächtig geworden ist, also mit all unseren guten Vorsätzen fertig wurde, mit all der Nähe des Heilands fertig wurde, von der wir meinen, wir seien geschützt, da will die Gnade noch viel mächtiger werden und herrschen. Jesus ist nicht bloß gestorben für unsere Sünden, sondern will jetzt da sein für uns. Vielmehr auferweckt, dass wir heute einen lebendigen Heiland haben, der uns so lieb hat, dass er ans Kreuz ging, aber viel mehr. Weil du zu meiner Rechten stehst, das stimmt eben auch. Weil du mich vor meinen eigenen Torheiten bewahren kannst. Wie schlimm wäre das, wenn wir leben müssten, so wie das durch Gene von Voreltern her für uns vorherbestimmt ist. Ich weiß gar nicht, dass die ganze Menschheit nicht aufschreit über der modernen Genforschung und sagt, da kann man nichts dagegen machen. So ist es eben. Manche sind eben festgelegt durch das, was sie schon von Voreltern her haben. Jesus ist der gute Hirte, der seine Leute herausführt aus den dumpfen Pferchen und Ställen. Der lebendige Jesus, viel mehr, der auch auferweckt ist. Jesus ist gestorben für uns, ja vielmehr ist auch auferweckt. Der Apostel Paulus hat klar gesagt, damit ist festgelegt das Ziel der Weltgeschichte. Bisher haben es alle Menschen noch nicht erkannt, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, so sagt unsere Jahreslosung, sind erst noch verborgen in Christus. Aber es muss mal deutlich werden, dass das, was Gott mit der Auferstehung deutlich gemacht hat, der ist wichtig. Auf den kommt mir's an. Es ist wie eine große Schlagzeile Gottes, wie eine große Vorankündigung Gottes. Es kommt der Tag, da bloß noch dieser Jesus wichtig sein wird. Als Gott diesen Jesus aus dem Grab geholt hat, hat er ihn groß herausgestellt vor uns todverfallenen Menschen. Der Tag kommt, wo alle Zungen bekennen müssen, der ist wichtig, auf den kommt's an. Und wir sollten ein ganz große Dankbarkeit, fast ein Selbstbewusstsein haben. Wir dürfen jetzt schon zu denen gehören, die dem letzten Herrn anbefohlen sind. Verstehen Sie, warum der Apostel Paulus sagt, viel mehr. Er hat ganz groß vom gekreuzigten Jesus gedacht. Aber viel mehr ist, dass dieser Jesus lebt, vom Grab herausgeholt wurde. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie auch die kleinen Wörter der Bibel ernst nehmen. Wir meinen ja immer so, wir seien bibeltreu, bibelkenntnisreich, bibelvertrauend, Bibel fördernd. Und als wir da gerade in der Türkei waren, vor 3 Wochen, da sagt unser Reiseführer in Perge, der Apostel Paulus hat hier in Perge, als er hier gepredigt hat, vermutlich auf der Agora gepredigt, denn hier gab es keine Synagoge. Und ich als Schriftgelehrter habe gemeint, ich müsste ihn korrigieren und sagen, in der Bibel steht überhaupt nichts davon, dass der Paulus in Perge gepredigt hat, sondern hier in Perge ist er vom Schiff gegangen und dann ist er schnurstracks übers Taurusgebirge hinauf nach Antiochien in Pisidien und nach Ikonion, Lystra und Derbe. Und abends lese ich meine Bibel und da steht drin, als Paulus zurückkam von Derbe, Lystra, Ikonion, Antiochien, kam er nach Perge und verkündigte dort das Evangelium. Und ein muslimischer Reiseführer kennt besser die Bibel als ich, der ich 50 Jahre mit der Bibel umgehe. Und das ist mir ein Schrecken geworden. Wir meinen immer in einer gottlosen Zeit, wir seien doch die bibeltreuen Leute, würden uns auskennen. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen noch viel tiefer hinein und entdecken, wie viel in einem einzigen Wörtlein mehr als in einem herrlichen Samenkorn drinstecken kann. Viel mehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wir wollen beten. Herr, lass uns ganz stolz darüber werden, beglückt. Lass uns erhoben darüber sein, dass du nicht nur Leib und Leben drangegeben hast in großer Liebe und Fürsorge für uns, sondern dass du jetzt als Lebendiger da bist, für uns. Und uns bewahrst vor unseren Torheiten, uns neue Kraft gibst, wenn Leib und Seele verschmachten, den Kleinglauben nimmst, wenn wir erschrecken, dass wir etwas sein können zum Lob deiner Herrlichkeit. Ja, wir wollen auf dich, mit dir als Lebendigem rechnen in unserem Leben und dich nicht bloß gelegentlich anrufen, nicht bloß gelegentlich deiner Hilfe bedürfen, sondern, Herr Jesus, sei du um und um bei uns, durch und durch präge du uns immer mehr in dein Wesen. Amen.